Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem heutigen kleinen Vortrag über die psychischen Mechanismen in der Behandlung von ernährungsbedingten Erkrankungen. Die Assoziation, die normalerweise besteht, wenn wir von Ernährung sprechen, dann ist es heute ganz besonderes, das Übergewicht, Adipositas, gelegentlich auch Essstörungen, wesentlich weniger zum Beispiel das Untergewicht oder Mangelernährung. Krankheitsassoziationen sind typischerweise im Ernährungsbereich mit Übergewicht assoziiert, mit vielleicht schlechten Diäten und dann ganz typischerweise mit nicht sehr erfolgreichem Abnehmen. Und eigentlich wäre es ja ganz einfach, ein bisschen weniger zu essen oder sich nach diesen sehr, meine ich doch, ganz gut nachvollziehbaren ernährungswissenschaftlichen Standards und Richtlinien zu halten. Die Wirklichkeit sieht allerdings ganz anders aus. Das Thema des heutigen Abends ist auch psychische Probleme, die zu Ernährungsproblemen führen oder zu einem Fehlverhalten. Das ist so, was oft im Raum schwebt, ist aber oft, gerade wenn es um Übergewicht, nicht primär das Thema. Wesentlicher ist es zum Teil schon auch, dass Fehlernährungen umgekehrt zu psychischen Problemen führen kann. Damit meine ich nicht, dass es eine Stigmatisierung ist oder eine Ausgrenzung, die übergewichtige Menschen oft erfahren, sondern dass die Ernährung direkt hier in einem Zusammenhang steht, was das Wohlfühlen anbelangt. Und dann gibt es ernährungsbedingte Krankheiten, die wiederum zu psychischen Komorbiditäten führen. Also, und ich werde heute darauf noch öfters zurückkommen, als Beispiel Diabetes, findet sich allerdings auch bei anderen Erkrankungen, ob jetzt zum Beispiel die Hypertonie oder Herz-Kreislauf-Probleme. Prinzipiell geht es, Hauptschwerpunkt in unserer Gesellschaft heute, um eine zu energiereiche Ernährung. Das heißt, die Folge davon ist nicht nur Übergewicht, sondern eben Diabetes, kardiovaskuläre Erkrankungen und Depressionen, die auf die Ernährungszusammensetzung zurückzuführen sind. Die ernährungsbedingten Krankheiten per se fördern aber auch, wie wir wissen, wiederum die Depressionsneigung, aber auch andere Erkrankungen aus dem psychischen Formenkreis. Das heißt, und dazu kommen noch die Medikamente. Ja, also auch hier wissen wir, dass sie Nebenwirkungen haben, die sich da nachteilig auswirken können. Das heißt, die Ernährung wirkt erstens einmal logischerweise auf den Darm, das Körpergewicht, die Fettzusammensetzung und den damit zum Teil verbundenen Entzündungsmechanismen, auf die Hormone und dann direkt auch auf die Psyche. Ich kann auf das Mikrobiom heute überhaupt nicht eingehen, aber zwei Punkte erscheinen mir in diesem Zusammenhang wichtig. Erstens einmal, dass wir alle ähnliche Voraussetzungen nach der Geburt einmal vorfinden und dass die Entwicklung unseres Mikrobioms von Anfang an durch die Ernährung einmal bestimmt ist. Störende Faktoren in der Entwicklung mögen Infekte sein, manchmal auch notwendige Antibiotika, die aus gewissen Gründen gegeben werden, und dann bestimmte andere Einflüsse im Laufe des Lebens. Wir beschäftigen uns heute, wie Sie sicher hier alle wissen, nachdem Sie sich für dieses Thema interessieren, wir beschäftigen uns natürlich heute direkt nicht nur mit dem Zusammenhang zwischen dem emotionalen Erleben, also Stress und Bauchweh, sondern auch mit den umgekehrten Phänomenen, also in welcher Weise gibt es einen Zusammenhang zwischen Darmerkrankungen und psychischer Befindlichkeit. Wir wissen, dass das Neurotransmittersystem letztendlich auch hier mit der Darmflora in einem Zusammenhang steht, also Darm-Hirn-Achse. Also ich habe hier mal begonnen, über die Ernährung und die Wirkung auf den Körper etwas zu sagen. Das Übergewicht wiederum, wie auch schon erwähnt, führt über organische Erkrankungen manchmal zu psychischen Folgen. Aber es gibt auch direkte Nebenwirkungen oder Folgewirkungen aufgrund der Ernährungszusammensetzung. Das heißt, wir haben hier die Voraussetzung oder wir haben hier die Notwendigkeit, dass manchmal bei diesen Fragestellungen es am besten wäre, das Verhalten zu verändern. Allerdings erscheint das manchmal wesentlich schwieriger, als wir annehmen. Und zwar, weil hier unsere Psyche, unsere Konstellation, und ich meine hier gar nicht die Pathologie, ja, unsere Psyche hier auch eine ganz wesentliche Rolle spielt. Die Psyche wiederum selber steuert aber unser Ernährungsverhalten. Das heißt, nicht die Nahrung an sich, sondern auch, wie wir mit dieser Ernährung umgehen. Wir haben Appetit oder uns verschlägt es den Appetit. Das heißt, die Art der Kalorienzufuhr wird da auch wesentlich hier durch das Verhalten mitbestimmt. Was wir immer wieder sehen, wenn wir von Krankheiten sprechen, die in der organischen Medizin behandelt werden, wird selten berücksichtigt die Frage, ob vielleicht im Umfeld auch eine psychische Belastung besteht oder wie häufig psychische Probleme zu einem nicht sehr gesunden Ernährungsverhalten führen, die dann auch gelegentlich natürlich zu sozialen und körperlichen Beeinträchtigungen führen. Das heißt, Ernährung und psychische Wirkung sind heute so weit beforscht, dass wir sagen, insbesondere unser westlicher Ernährungsstil in der Art und Weise, wie wir uns heute ernähren, führt zu einem erhöhten Depressionsrisiko. Eine Ernährungsumstellung zeigt deutliche Erfolge, wenn Patienten, und ich meine damit eine depressive Verstimmung einmal haben, dass sie aktiver werden, dass sie sich vitaler fühlen, nur aufgrund der Ernährung, also nur aufgrund der Ernährungszusammensetzung, dass auch die kognitive Leistungsfähigkeit auf Basis der Ernährung deutlich verbessert oder verschlechtert werden kann und dass auch Angst und Aggressionsneigung hier in Zusammenhang mit Ernährungsstil gebracht werden kann. Das heißt also, es wird schon ein bisschen komplizierter. Wir haben nicht nur mit der Ernährung und der Körper, sondern wir haben auch die Einflussgrößen, zum Beispiel der Persönlichkeit, wollen wir mal sagen, über die Psyche und dann Ernährungsverhalten, das wir uns aneignen und das sich auch im Laufe unseres Lebens verändert. Hinzu kommen dann noch schließlich soziale Faktoren, die unser Verhalten auch mit beeinflussen. Das sind frühe Prägungen, das sind Muster, die wir erlernt haben, wie wir uns täglich ernähren. Ein wesentlicher Faktor, der dann noch dazukommt und den ich extra herausheben möchte und darauf möchte ich dann noch näher eingehen, ist der Stress. Wenn wir uns jetzt überlegen, ein Patient mit einem Diabetes mellitus, dann haben wir immer im Kopf die Laborparameter, also wie schaut die Blutzusammensetzung aus, wie schauen die Fette aus, wie ist das HbA1c und was machen wir jetzt mit Ernährung, der muss irgendwie was anderes essen. Also ein bisschen weniger Kohlenhydrate, Fettzusammensetzung ansehen und dann ist schon alles, das ist eigentlich schon alles gemacht. Ne? Also alles, die Aufgabe des Patienten ist eigentlich schon beendet damit, nicht? Die Komplexität dabei wird in diesem Ausmaß selten berücksichtigt. Das heißt, wenn wir heute über Ernährung sprechen, aktuell reden wir wahrscheinlich von Übergewicht, tendenziell ernährungsbedingten Erkrankungen, die ein wirkliches Gesundheitsproblem für die Bevölkerung inzwischen darstellt, Fehlernährung, einseitige Ernährung und dann Diäten, die vor allem nicht funktionieren. Dann haben wir die psychischen Varianten, also die psychischen Gegebenheiten im Sinne von Grundbedürfnis, das Nahrungsaufnahme ist ja, wie wir alle ganz genau wissen, nicht dadurch bestimmt, dass wir einfach Hunger haben, sondern dass es ganz wesentlich mit Lust, mit Appetit einhergeht, dass das soziale Umfeld eine ganz wesentliche Rolle spielt und dann eben die Prägungen, die wir mitbekommen haben seit unserer Kindheit oder dann im jugendlichen Umfeld, wo eine andere Essenskultur vielleicht gepflegt wird. Die emotionale Steuerung, wie sich diese Dinge zusammensetzen, spielt hier eine sehr, sehr große Rolle, auf die ich heute hier auch wesentlich eingehen möchte. Die Essstörungen, ich habe längere Zeit, hat sich eine Essstörungsambulanz geleitet. Die Essstörungen selber machen nur 1-2% in der Gesamtbevölkerung aus. Übergewicht liegt bei circa 50%. Das bedeutet, und das ist mir auch wichtig, die Essstörungen gehören zu den psychischen Störungen oder Erkrankungen. die Adipositas nicht. Ich spreche hier auch nicht von psychischen Erkrankungen im Rahmen der Adipositas so obligatorisch, sondern ich spreche hier wirklich ganz wesentlich von Einflussfaktoren. Die Adipositas wird letztendlich auch nicht in dieser Form angeführt. Ja. Das bedeutet nicht, dass es übergewichtige Menschen mit einer Essstörung gibt. Aber 50% Übergewichtige und 1-2% mit Essstörungen, glaube ich, erläutert das recht gut. Somatische Folgeerkrankungen durch Über- oder Fehlernährung, wie schon erwähnt, Diabetes, kardiovaskuläre Erkrankungen, Dyslipidämien, Adipositas mit Arthrosen, Gicht, Hypertonie, das metabolische Syndrom, also wo eine Vorstufe auch von Diabetes schon vorliegt im Zusammenhang mit Fett-, Kohlenhydrate, Ernährung und in der Regel bei uns mit viel zu viel tierischem Eiweiß. Die Ursachen dieser Übernährung sind meist auch ein sehr starkes fehlendes Wissen, die Verführung in den Werbungen und, wie ich es bei meinen Patienten wirklich oft sehe, die falschen Annahmen. Also ein Hamburger ist irgendwie ein gesundes Stückchen Rindfleisch. Und dann gibt es auch noch ein bisschen was an Vitaminen da drinnen. Und das fettarme Joghurt ist Ihnen wahrscheinlich auch bekannt, wie viel Zucker es enthält. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Verführungen dann auch zwischendurch in der Arbeit. Ein kleiner Imbiss, der in der Rechnung, wenn der Patient sich damit auseinandersetzt, oft gar nicht als Nahrungsaufnahme gewertet wird. Der Ansatz, wie gesagt, ist vor allem die somatische Medizin, aber sehr wenig der emotionale Aspekt dabei. Der Ernährungspsychologe, wer sich damit befasst, wird sicher den Volkmar Pudel kennen, spricht vom traurigen Saldo der traditionellen Adipositas-Behandlung. Die ist gekennzeichnet primär durch Therapieabbrüche, durch neuerliche Gewichtszunahme und immer wieder durch unpassende Diäten, die zu entsprechenden Nebenwirkungen führen. Die psychischen Komorbiditäten im Rahmen der bestehenden Erkrankung, also die erst sekundär dazu auftreten, sind, glaube ich, sehr anschaulich zu zeigen im Rahmen von Diabetes zum Beispiel. Die Symptome, die sich hier manifestieren, sind einfach einmal ein reduzierter Antrieb, weniger Energie, weniger Motivation, schlechtere Konzentration und gleichzeitig, das kann auch sehr gut in Untersuchungen gezeigt werden, eine erhöhte Stressvulnerabilität. Das heißt, und das möchte ich betonen, ja wirklich ausdrücklich noch einmal, es geht um eine depressive Symptomatik in den meisten Fällen, die nicht als Depression unbedingt zu bezeichnen ist. Wir haben die Korrelation in manchen Bereichen, aber bei einer nachteiligen Ernährung haben wir einfach einmal bestimmte Symptome, also Energielosigkeit, eben Freudlosigkeit, das vermehrt Platz greift, ohne dass wir eine Diagnose in dieser Richtung einer Depression bereits stellen könnten. Die Prävalenz von Übergewicht und Adipositas möchte ich ja auch kurz anführen und das zeigt eine nicht sehr günstige Entwicklung. In Österreich haben wir über 32%, ist allerdings 2015, ist nicht gerade besser geworden, 32% und eine Adipositas von 14%. Das heißt, wir liegen in Summe bei rund 50% Übergewicht, wenn wir sie zusammenrechnen. In Deutschland sind die Zahlen höher. In den USA zusammengerechnet haben wir gerade ein Viertel der Bevölkerung, das noch normalgewichtig ist. Die Zahlen, nicht wenig überraschend in dem Zusammenhang, sind in Mitteleuropa um 40%, was Diabetes anbelangt, gestiegen. In Österreich werden geschätzt 600.000 Menschen, die an Diabetes erkrankt sind. Und das wird noch stark weiter steigen auf bis zu 800.000. Diese Diabetiker sind in großem Ausmaß Typ-2-Diabetiker. Was wir, ja, vielleicht noch eine Zahl dazu, das ist vielleicht auch wichtig, beim metabolischen Syndrom, da habe ich nur die Zahlen aus Deutschland gefunden, ist bereits ein Viertel der Bevölkerung davon betroffen. Metabolisches Syndrom, also Übergewicht, Insulinresistenz als Vorstufe von Diabetes, Hypertonie, Dyslipidämie. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es hier zu depressiven Verstimmungen immer wieder kommt, geht man auch davon aus, dass es in sehr hohem Ausmaße gar nicht erkannt wird. weil die Probleme in dieser Form nicht dermaßen vordergründig sind oder sehr leicht erkennbar sind. Die Sterblichkeitsrate ist auch durchaus bedenklich, und zwar ist sie bis um das Fünffache bei älteren Patienten erhöht im Zusammenhang Diabetes und depressiver Stimmungslage. In Studien wurde bei Ausgangslage von ca. 50% Übergewicht der Bevölkerung haben das Hauptrisiko Diabetes, und die Diabetiker haben ein doppeltes Risiko, hier an einer Depression zu erkranken. Dann haben wir außerdem haben bei 20% mindestens der Diabetiker eine klinisch relevante Diagnose, was bedeutet, dass auch teilweise viele weniger starke depressive Symptome hier trotzdem gegeben sind, die noch nicht einer Depression entsprechen. Es gibt hier dann noch bestimmte Risikogruppen, wie hier angeführt, vor allem jüngeres Alter, weiblich, schlechtere Bildung, unverheiratet, erhöhter BMI, Rauchen, HbA1c und mit weiteren Folgen von Insulin und Therapie und entsprechenden Folgeschäden. Ein interessanter Aspekt in diesem Zusammenhang, es geht um Ernährung, dass die Ernährungsumstellung nach 12 Wochen, wie hier gezeigt wurde, eine deutliche Verbesserung um ca. 20% der depressiven Symptomatik bereits bringen kann. Also diese interessante Achse auch, Darm und Gehirn. Das heißt, die Ernährung spielt hier auch, was die psychischen Symptome anbelangt, eine ganz wesentliche Rolle. Wenn wir hier eine Untersuchung uns anschauen, können wir sehen, dass das Sterblichkeitsrisiko entsprechend über die Jahre bei gesunden Personen einen bestimmten Verlauf nimmt, und in Relation dazu wurde dargestellt das Sterberisiko, wenn eine Depression vorliegt. Das ist dann die zweite Kurve darunter. Dann, wenn Diabetes vorliegt und wenn Diabetes und eine Depression gegeben ist. Das heißt, es ist ein etwa 3,5-fach höheres Risiko, frühzeitiger zu versterben, wenn beide Erkrankungen gegeben sind. Ich möchte hier dazu ein paar Worte zum Stress sagen. Stress verstehen wir in der Regel, haben wir das Bild. Das ist etwas, was man unter besonderem Termindruck entsteht, wenn man sehr hektisch ist, wenn man sehr viele Aufgaben hat, wenn man 100 E-Mails zu lesen hat, nebenbei noch Telefonate zu erledigen hat, etc. Stress würde ich aber auf einer ganz anderen Ebene auch noch ansetzen. Und zwar grundsätzlich eine Diskrepanz zwischen Anforderung und einer Kompetenz. Das heißt, es kann sein, eine Lärmbelastung. Und das ist die Frage, wie ich damit umgehe. Ob mich das wirklich innerlich sehr nervös macht und anspannt, oder ob ich hier gelassener zum Beispiel mit dieser Belästigung umgehen kann. Es kann auch selbstverständlich ein Termindruck sein, oder es kann einfach das Gefühl sein, was sehr viele Menschen berichten, dass sie ständig in der Arbeit unter Druck stehen und das Gefühl haben, eine bestimmte Leistung nicht zu erbringen. Es kann sein, dass sie die Leistung wirklich nicht ausreichend erbringen, weil, was weiß ich, Personal eingespart wurde. Aber es besteht auch umgekehrt die Möglichkeit, dass in der Art, wie der Umgang in einem Betrieb läuft, hier auch ununterbrochen Insuffizienzgefühle entstehen. Der zweite Aspekt ist dann vielleicht auch das Bedürfnis und welche Ressourcen habe ich, was genauso den Stress letztendlich erhöht. Also ich möchte nur herausgreifen, weil es ein sehr typisches Thema ist in meiner Arbeit, sehr viele Menschen sozial isoliert sind und Essen gerade dadurch eine Ersatzfunktion einnimmt. Das heißt, ich habe niemanden, mit dem ich mich austausche, niemanden, der Anteil hat oder Anteilnahme hat an meinem Leben in irgendeiner Form, was sehr häufig zu einem auffälligen Essverhalten führen kann. Das heißt, chronischer Alltagsstress kann grundsätzlich einmal, und dazu werde ich noch was zeigen, Entzündungsprozesse fördern. Die chronische Fehlernährung ist genauso dazu angetan, Entzündungsprozesse in einer bestimmten Art zu fördern. Und Erkrankungen selber, das wissen wir, wie sehr Menschen unter Erkrankungen auch psychisch leiden, sind zusätzlich ein Stressor. McEwan hat hier auf diesem Gebiet ganz besonders gearbeitet. Ich finde es insofern in seiner Arbeit interessant, als dass er eigentlich im Hintergrund ein Biochemiker ist und man annehmen müsste, dass er sich eher mit biochemischen Prozessen oder hormonellen Geschehnissen des Körpers auseinandersetzt. Gerade er kommt zu dem Schluss, dass wir ganz wesentlich auf die äußeren Lebensumstände achten müssen, um hier eine gewisse auch physiologische, biochemische Balance zu bewahren. Also Umweltbelastungen, schlimme Lebensereignisse, Trennungen, Verlust vom Partner oder eben andere Formen von Trauma. All diese Faktoren wirken auf verschiedenen Ebenen auch in unserem Organismus. Das heißt, der Stress-HPA-Achse wird Ihnen ein Begriff sein. Der Stress hat eine direkte Wirkung auf den Hypothalamus, die Hypophyse und dann in weiterer Folge auch auf das adrenerge System im Bereich der Nebennierenrinde. Parallel dazu kommt es eben auch zu Cortisolausschüttung und hier der direkte Zusammenhang, was die Entwicklung einer Insulinresistenz anbelangt. Stress führt genau in der chronischen Form, ja, also wenn dieser Stress ein Dauerstress ist, wenn eine Entspannung in nicht ausreichendem Maße möglich ist, vor allem zur Aktivierung der Zytokine. Das sehen wir sehr typisch auch im Fettgewebe, was es hier für Veränderungen gibt. Es gibt Menschen, die haben ein sehr starkes Fettgewebe, das am Anfang eben vornehmlich aus Fettzellen besteht, aber dann immer mehr von Entzündungszellen infiltriert werden. Das heißt, hier kommt es immer mehr zu einem Entzündungsprozess. Und in diesem Zusammenhang, im Rahmen mit diesen chronischen Entzündungen, wissen wir, dass es hier auch eine Wirkung auf den Hippocampus gibt und letztendlich hier zu Wirkungen führt, die auch Depressionen auslösen können. Das heißt, Stress ist grundsätzlich einmal etwas, was uns herausfordert im Leben und ist auch etwas, damit wir wachsen, ja, damit wir uns entwickeln. Die Voraussetzung ist aber, dass immer wieder eine Phase der Entspannung eintritt. Sonst besteht das Risiko, dass eben die Resilienz, also die Belastbarkeit zurückgeht und schließlich überhaupt keine Belastung mehr möglich ist, bis hin zum völligen Zusammenbruch. Das heißt, Stress als Motor der Depressionsförderung oder einer depressiven Reaktion, vor allem, also denken wir hier an den psychosozialen Stress und das Essen als gewisse Regulationsmöglichkeit. Und dann der Stress eben als Förderer einer chronischen Entzündung, was gerade im Bereich von Diabetes mellitus zum Beispiel von hoher Relevanz ist. Also wir haben diese Zusammenhänge Stress, Depression, chronische Entzündung und dann wieder zurück, wie ich hier versucht habe, anhand dieser Darstellung einmal zu zeigen. Es gibt eine sehr interessante Untersuchung dazu, was wie der Umgang mit Stress und Ernährung möglich ist. Ich muss dazu einschränkend sagen, ist aber sehr gut nachvollziehbar anhand von vielen anderen Einzelstudien. Es ist nur eine gute Überblick und eine summarische Darstellung. Es ist hier mit einer Tierstudie mit Primaten vor allem durchgeführt. Um das einigermaßen hier zu erklären, in sehr kurzer Form. Menschen, die eine ausgewogene Ernährung haben, also hier oben in diesem Bereich, eine neutrale Energiebilanz, zeigen in Summe eine gute Stressbelastung. Das heißt, die Stressreaktion ist wesentlich geringer als im Gegensatz zu Menschen mit einer eher positiven Energiebilanz und einer Nahrung, die sich eher aus diesem angenehmen Essen auseinandersetzt. Also Snacks, Süßigkeiten, fette Speisen. Hier sieht man ganz deutlich, dass Stress wesentlich schlechter vertragen wird im Vergleich, wenn diese Ernährung ganz klar anders vorgegeben ist. Die beiden unteren Sachen sind insofern auch sehr wichtig. Wir alle kennen einen akuten Stress, wo etwas sehr, sehr Schlimmes passiert und wir völlig den Appetit verlieren. Das ist immer wieder auch die Frage. Also wir reden in der Regel jetzt immer von Stress und Essen, aber eigentlich gibt es diese Form auch, wo aber das eben ist ein intensiver und sehr plötzlicher Stress, der hier einsetzt oder eine Belastung. Das führt dazu, dass viele Menschen eben, wie es so schön heißt, den Appetit verlieren. Und dann haben wir wiederum ein erhöhtes Risiko hier, wenn ein permanenter, langdauernder Stress ohne entsprechende Entspannung wirkt, dass hier es zu einem Essverhalten kommt, wo man vor allem sich die kleinen, feinen Süßigkeiten oder wie es heißt, Seelentröster zuführt. Eine ähnliche Untersuchung, die darauf hinweist, welche Konsequenzen unser Ernährungsstil hat, ist eine Studie, die 2017 in Nature publiziert wurde, und zwar eine prospektive Studie, die ist durchaus damit natürlich noch interessanter, mit über 23.000 Teilnehmern, wo man angeschaut hat, über einen bestimmten Zeitraum, wenn sie einen schwer zuckerhältige oder vorzugsweise diese ganzen Softdrinks und ähnliche Dinge zu sich nehmen, zu welchen Konsequenzen dies in weiterer Folge führt. Wichtig ist mir in dem Zusammenhang auch zu sagen, weil das ist immer wieder ein Bias bei Studien, wenn man bestimmte Menschengruppen vergleicht, die Personen haben ganz unterschiedliche soziodemografische Daten. Also es geht nicht darum, welche Einkommensschicht, welche Bildungsschicht, ob die intensiv Sport treiben oder nicht, sondern das ist hier alles gematcht. Und unabhängig von diesen Faktoren kann man sagen, wer einen Hang hier zu bestimmten süßen Nahrungsmitteln hat, zeigt hier eine mit 23% erhöhte Wahrscheinlichkeit, an Depressionen zu erkranken. Wichtig ist, es hat nichts mit Adipositas zu tun. Es hat noch gar nichts mit Übergewicht zu tun. Also wir reden hier jetzt wirklich nur von dem Ernährungsverhalten und den Konsequenzen und nicht von den Erkrankungen. Eine andere Studie im British Journal of Nutrition hat gezeigt, dass wenn eine Ernährung umgestellt wird, auch bei älteren Personen, und das finde ich sehr interessant, also 55 oder über 60 Jahre, dass die Wahrscheinlichkeit hier mit depressive Symptome zu entwickeln um 41% reduziert werden kann. Also GI, glykämischer Index, das heißt vor allem einfache Kohlenhydrate, kurz gesagt vor allem verschiedene einfache Zucker und Ballaststoffe. Ja, wenn man die einfachen Kohlenhydrate zum Beispiel durch komplexe Kohlenhydrate wie Getreide, Hülsenfrüchte und dergleichen ersetzt, hat man die Möglichkeit, sowohl ballaststoffreich als auch eben komplexe Kohlenhydrate mit einem niedrigen glykämischen Index zu bekommen und hat damit wesentlich bessere Optionen, was psychische Erkrankungen anbelangt. Sondern gehen wir jetzt ganz mit diesem ganzen ziemlich vielen Informationen um, wenn wir den Patienten vor uns haben. Zuerst muss, glaube ich, jedem klar sein, der mit dem Patienten arbeitet in dieser Richtung, wenn es um Ernährung, ich rede auch nicht wieder von Übergewicht, sondern Ernährung und ernährungsbedingten Erkrankungen geht, dass sehr, sehr viele Menschen, über 60%, wissen wir allein in Österreich, hat Diäterfahrung. Diäterfahrung leider nicht immer die beste. Sie funktioniert in sehr, sehr vielen Fällen ja nur kurzfristig. Problematisch ist, dass die Patienten nicht lange dabei bleiben, dass sie abnehmen, aber dann in relativ kurzer Zeit wieder zunehmen, dass sie eigentlich oft sehr ambivalent sind, ob sie sich in diese ganzen Programme einlassen wollen, dass sie manchmal nicht sehr krankheitseinsichtig sind und man hört durchaus, naja, ich habe halt ein paar Kilo zu viel, aber deswegen bin ich krank. Die Motivation, etwas zu verändern, ist am Anfang auch eher gering. Und das Hauptproblem sind die Essgewohnheiten, die sehr, sehr tief bei uns allen verankert sind. Die Vorstellung des Patienten ist sehr oft, ich nehme Vitamine, ich kann jetzt Ballaststoffe in Kapselform zu mir nehmen. Und damit kann ich eigentlich schon eine Menge erledigen von dem, was die gesunde Ernährung ist. Und der Arzt stellt sich ungefähr das vor. Also er möchte eine qualitative, eine quantitative Umstellung. Er möchte das regelmäßig gesunde Essen, soll nicht Zucker essen und nicht so viel Fett und dann bitte auch noch körperlich sich bewegen. Also wenn man sich es anschaut, wirklich im konkreten Fall, wie es den Leuten geht, sich tatsächlich als ein bisschen schwierig darstellt. Welche ärztlichen Interventionen wären jetzt hier möglich? Das ist eine Menge, was hier an Zeit kostet. Auf der anderen Seite haben wir Hinweise darauf, dass das die beste Möglichkeit hier ist, wirklich auf den Patienten ausreichend eingehen zu können, sodass hier eine Veränderung langsam, aber schrittweise stattfinden kann. Das Erste, womit man zu tun hat, ist bei einer Exploration, dass die meisten Patienten nicht sehr präzise Angaben machen. Nicht, weil sie irgendwelche Sachen nicht primär zugeben wollen, sie schämen sich auch. Ja. Vielen ist sehr bewusst, dass sie falsch essen. Vieles wird unterschlagen, vieles wird nicht wahrgenommen. Die kleinen Süßigkeiten, die in so mancher Schreibtischlade sich finden, werden bei solchen Berichten regelmäßig vergessen. Das, was dann noch hinzukommt, dass versucht wird, das ein wenig runterzuspielen. Ja. Das heißt, wenn man auch einen Patienten zu konfrontativ mit seinem Ernährungsverhalten auseinandersetzt, fängt er auch in der Regel dann sehr rasch zu blocken an, weil es ihm wirklich auch sehr unangenehm ist. Ich habe da unten noch angefügt, da besonders schwierig ist, also wenn wir schon organische Erkrankungen haben mit Sekundärfolgen, depressiver Symptome und natürlich auch, wenn Binge-Eating oder Ähnliches vorliegt, dann ist sicherlich noch mehr an psychiatrischer Hilfe indiziert. Der Fragenkatalog, der sehr wichtig wäre, wenn Sie mit einem Patienten arbeiten, ist, woran sind denn mal die bisherigen Versuche gescheitert? Das wird oft nicht hinterfragt, sondern man sagt, so, jetzt machen Sie dies und jenes, gehen Sie in dieses Programm, überlegen Sie das. Ganz wichtig wäre mal herauszufinden, warum ist denn schief gegangen. Es kostet den Patienten unheimlich Aufwand, immer wieder neu zu beginnen, aber unter Umständen treten wieder die gleichen Probleme wie am Anfang oder wie beim letzten Mal auf. Wichtig ist das subjektive Erklärungsmodell, warum er das nicht schafft. Erst dann können Sie besser darauf eingehen, welche Hindernisse gibt es, welche Ressourcen sind da, ob das jetzt finanzielle, zeitliche oder was immer sind. Welche Lebensbereiche ist der Patient überhaupt imstande zu ändern und welche sind es nicht? Also wir denken jetzt Mittagessen unterwegs, nicht selber kochen etc. Die Gewohnheiten, unter den Gewohnheiten verstehen wir festsitzende Muster. Gewohnheiten sind grundsätzlich etwas Gutes. Es strukturiert den Tag, es strukturiert viele Dinge, die wir vielleicht gar nicht so gerne machen, aber sie passieren, weil man es einfach gewohnt ist und das kann etwas sehr, sehr Positives sein. Sie sind automatisiert, kann aber bei Änderungen zum Problem werden. Wenn diese Gewohnheiten verändert werden sollen, bedarf es dann auch einer entsprechenden hohen Energieaufwandes. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die geforderten Maßnahmen, wenig oder einfach anders zu essen, ist eigentlich banal, und sich ein bisschen mehr zu bewegen. Aber was fehlt, ist eigentlich in der Regel die intrinsische Motivation. Das heißt, der Wunsch, der innere Wunsch, etwas zu verändern, ist in der Form nicht gegeben. Es gibt die Nebeneffekte von vielen Diäten, dass sie nicht vertragen werden, dass sie nicht schmecken, dass sie nicht sättigen. Und dann in weiterer Folge Therapieabbrüche und die Personen sind wieder in ihren alten Mustern. Ein wichtiger Faktor hier ist die sogenannte regulatorische Erschöpfung. Wenn verschiedene Bereiche im Leben sich einer Veränderung unterziehen, also wenn wir es ganz krass sagen, eine Trennung zum Beispiel passiert, dann bedeutet das, dass jemand schon unter ziemlich starkem Druck steht. In diesen Zeiten eine Ernährungsumstellung auch noch zu beginnen, funktioniert in der Regel nicht. Wenn es ein chronischer Stress ist, ist es sicherlich sinnvoll, aber ich glaube, man muss viel vorsichtiger umgehen, wenn man Menschen dazu rät, hier eine Umstellung vorzunehmen. Das, was hier als Erstes stehen sollte, wenn der Punkt vielleicht gekommen ist, dass diese Person ernsthaft sich Sorgen macht und meint, aufgrund der gegebenen Erkrankungen wäre eine Umstellung sinnvoll, ist ein sogenanntes motivationales Interview zu führen. Das heißt, es geht um die Stärkung dessen, dass der Patient das Gefühl hat, er möchte etwas verändern. Es ist nicht so, dass er es verändern muss, weil ihm der Arzt das sagt, weil er Schmerzen allein hat oder weil die Laborwerte nicht stimmen, sondern weil er selber das Gefühl hat, er kann damit eine bessere Lebensqualität gewinnen. Die Art der Gesprächsführung ist in diesem Zusammenhang sehr wichtig und sollte eigentlich auch Widersprüche zulassen oder Ängste zulassen. und nicht nur Empfehlungen, Ratschläge geben, sondern es sollte hier eine Auseinandersetzung stattfinden über dieses Thema. Das heißt, nicht man soll den Patienten manipulieren und ihm einreden, dass das jetzt gut und sinnvoll ist, sondern man sollte ihn dazu und man sollte ihn unterstützen, dass er selbst diesen Wunsch hat, hier etwas zu verändern. Das heißt, die äußeren Faktoren, die den Patienten in der Regel dazu treiben, Unterstützung zu suchen, sind das Ausschlaggebende, aber in der Regel eben nicht die inneren Antriebe, also inneren Antriebe im Sinne von ich möchte anders leben, ich möchte besser leben, ich möchte ein schöneres Leben haben oder etwas in dieser Art, sondern ich muss etwas ändern, weil sonst. Motivierende Grundstrategien ist grundsätzlich in diesen Gesprächen, und ich weiß, es ist im ärztlichen Bereich sehr schwierig, die notwendige Zeit oft zu haben, eine gewisse empathische Grundhaltung, Dissonanzen im Gespräch auch zulassen und sich nicht auf irgendwelche grundsätzliche Diskussionen einzulassen. Die führen im Prinzip eher zum Verschließen des Patienten. Hier noch ein paar Techniken, die anzuwenden wären, auf die will ich jetzt lieber aus Zeitgründen nicht ganz so eingehen. Und dann noch vielleicht ein wichtiger Punkt, Widerstände. Widerstände entstehen immer dann, wenn der Patient damit konfrontiert ist, dass er etwas Wesentliches verändern soll und sich aber noch nicht innerlich bereit fühlt dazu. Also, das ist ein sogenanntes, wie Petzold das nennt, ein unfreies sich verschließen, weil es einen Weg und eine Reise in das Unbekannte bedeuten kann. Das Alte und Vertraute beibehalten, das ist dann auch gut bekannt, ist oft durchaus angenehm und manchmal ja auch einfacher. Des Weiteren sollte uns klar sein, dass sowohl eine ungesunde Ernährungsweise als auch eine Gewichtsreduktion, vor allem wenn sie lange bestanden hat, wenn ein erhöhtes Gewicht lange Zeit bestanden hat, dass das nicht nur Nachteile waren. Bei Übergewicht sehen wir sehr häufig auch, wenn man sich mit den Menschen mehr unterhält, dass sie dadurch auch einen gewissen Gewinn erzielen können. Ob das Sicherheit ist, ob das eine gewisse Distanz ist oder eine Art Schutzfunktion darstellen kann. Das heißt, wenn man davon ausgeht, der muss ja eh zufrieden sein, wenn das jetzt klappt, kann das unter Umständen auch gleich Schwierigkeiten machen. Die Arten des Widerstandes im Gespräch sind auch sehr wichtig. Also, was ich wirklich ganz konkret angesprochen erlebe, ist, dass mir Menschen sagen, mein Partner oder meine Partnerin findet das gar nicht gut, dass ich abnehme. Also wirklich eine schwere Adipositas. Ich spreche von über 35 BMI. Und Patienten sagen zu mir, aber mein Partner findet das gar nicht gut, der findet sie ganz in Ordnung und warum sollst du dir denn das jetzt noch antun? Ja? Das heißt, wir haben hier wirklich Widerstände, weil es natürlich eine Veränderung nach sich zieht. Ein Partner, der sein Aussehen verändert, wird selbstbewusster, wird vielleicht auch attraktiver, wird anders wahrgenommen, tritt anders auf, das führt zu Reibereien in der Beziehung. Man hat mit einem anderen Menschen unter Umständen zu tun, als jemanden, der ein bisschen lethargisch ist und ja, wo man halt die einzige vielleicht oder die Hauptbezugsperson ist. Dann wichtig ist, das ist eher was für die Eigenreflexion in der Arbeit, ist auch die Art, wie man mit einem Patienten umgeht. Es gibt Patienten, die mögen das nicht, wenn sie bis ins Detail alles besprechen müssen, sondern bestehen auf eine gewisse Autonomie. Die anderen Patienten haben eher das Bedürfnis, eine sehr, sehr starke Anleitung zu bekommen. Wenn sie die nicht haben, ja, dann entsteht die Art von Widerstand, wo es heißt, ich habe es nicht gewusst, das hat mir keiner gesagt. Ja? Also wir kennen beide Seiten in dieser Richtung. Und ein guter Hinweis wäre, wenn auf einmal gewisse Dinge immer schlechter funktionieren, Termine nicht wahrgenommen werden, dass man das versucht, bewusst anzusprechen. Um dieses Verhalten, diese alten Verhaltensmuster zu ändern, bedarf es allerdings mehr nur als kleine Absichten, weil sie ja massiv in das Leben des jeweiligen Menschen eingreifen. Das heißt, um bei der Ernährung zu bleiben, bei diesen Mustern, kein Mensch denkt oder die wenigsten werden wahrscheinlich darüber nachdenken, was sie zum Frühstück nehmen. Das macht man immer so, da ist immer der Kaffee, da ist immer der Tee und jetzt auf einmal soll hier massiv etwas verändert werden, womöglich dreimal am Tag. Ja. Das heißt, das sind Veränderungen, die wesentlich stärker wirken, gerade deshalb, weil sie uns gar nicht bewusst sind, wie wichtig oder wie automatisiert eben diese Gewohnheiten sind und wie lästig ist, das völlig zu verändern, langfristig. Wichtig wäre dann auch herauszufinden, ist die Diskrepanz zwischen dem, wie ich sein möchte und dem, wie ich tatsächlich bin, ist dieser Unterschied so groß, dass ich wirklich imstande und bereit bin, diese Veränderung dann durchzuführen. Und dann bedarf es langfristig einer großen Menge Energie, um hier diese Prozesse auch durchhalten zu können. Auch das sollten wir nicht unterschätzen. Ein paar Kilo abzunehmen, naja, da beherrscht man sich, da bemüht man sich und das gelingt auch. Wenn es um eine Lebensstiländerung in ganz vielen Bereichen geht, ich meine damit auch Bewegung, dann bedeutet das täglich dran zu arbeiten. Und diese Energie muss aufgebracht werden, sonst bricht genau das wieder zusammen, dann haben wir den Therapieabbruch. Wir sehen auch, sobald wir mit diesen Fragen zu tun haben, wenn es um Ernährung geht, Ernährungsumstellung, das kann auch die Ernährungszusammensetzung sein. Ja? Die Quantität an tierischem Eiweiß ist ein Riesenproblem in unserer Ernährung. Das kann ganz unabhängig vom Gewicht sein und führt auch zu vielen Erkrankungen. Also tierisches Eiweiß fördert enorm die Entzündungsprozesse. Und die Zusammensetzung sollte, wir hatten ja irgendwann jetzt das Jahr der Hülsenfrüchte, ich weiß nicht, wie das überhaupt registriert wurde, wo wir eine wunderbare Proteinquelle hätten, ja, aber die wird unzureichend von vielen Menschen genutzt. Und wir können sagen, dass wir 2/3 zu viel Fleisch essen, als Beispiel, ja, das ist ja nicht das ganze tierische Eiweiß, als wir sollten. Spricht gesundheitlich angeblich nicht sehr viel dazu, ein bisschen was zu essen, aber im Ausmaß, wie wir es konsumieren, naja, sind wir vielleicht oder viele von uns im Bereich der Sorglosigkeit und Absichtslosigkeit. Ja, jetzt haben wir es gehört, das ist vielleicht nicht so gut, aber irgendwann wird uns das vielleicht bewusster und es kommt dann der erste Schritt, wo man sagt, ja, also irgendwie, ich habe da gehört und ich sollte vielleicht. Ja. Und dann gibt es die ersten Schritte dazu. Zur Handlung kommen auch viele Menschen, wenn es um Ernährungsumstellung geht. Sie interessieren sich dafür, sie beginnen etwas, sie versuchen etwas. Das Problem ist, das aufrechtzuerhalten, das über ein Jahr durchzuziehen und immer wieder konsequent daran zu arbeiten. Das heißt, diese Stadien, Sie werden bei vielen Patienten, wenn Sie mit denen zu tun haben, feststellen, dass sie natürlich in diesem Bereich hier mehr oder minder weiterkommen, aber dieser Bereich hier durchaus problematisch ist. Zur Therapie eben der ernährungsbedingten Krankheiten, denke ich, bedarf es also vor allem einmal einer medizinischen Fachbetreuung. Das sind entsprechende Ärzte, das sind aber auch zum Teil sehr, sehr gute Diätologinnen. Die regelmäßige und persönliche Unterstützung des Arztes, und zwar auf all diesen Ebenen, wenn möglich, wie ich es versucht habe, ein wenig darzustellen. Ernährungstherapeutische Unterstützung halte ich auch für sehr, sehr sinnvoll, weil nur zu sagen, jetzt essen Sie weniger fettreich, ist in der Regel auch zu wenig. Und in manchen Fällen natürlich auch psychiatrische oder psychologisch-psychotherapeutische Unterstützung. Das heißt, wenn wir die Zusammenschau von Ernährung und Psyche uns ansehen, hat der Ernährungsstil einen unmittelbaren Einfluss unter Umständen auf Entzündungsprozesse und damit auf organische Erkrankungen. Organische Erkrankungen kommen dann über psychische Mechanismen, die Ernährungsweisen wiederum beeinflussen. Psychische Belastungen können wieder den Ernährungsstil direkt beeinflussen. Die Medikation kann psychische Einflüsse haben, die wiederum auf das Ernährungsverhalten wirken. Also Beispiel Antihypertensiva oder Lipidsenker. Wir wissen, dass die Stimmung durchaus reduzieren können. Als Resümee vielleicht, ernährungsbedingte Krankheiten wie Adipose, das sind erstens einmal, das ist mir wichtig, nicht primär eine psychische Erkrankung im Gegensatz zu den Essstörungen. Psychische Mechanismen stehen oft hinter einer übergewichtigen Gewichtszunahme. Maßnahmen bieten, diese Mechanismen bieten manchmal eine Entlastung, also naschen, ein bisschen mehr zu sich nehmen. Allerdings sind sie im längerfristigen Gebrauch selbstschädigend und können zu Krankheiten führen. sowohl schweres Übergewicht als auch chronischer Stress und Folgekrankheiten wie Diabetes sind mit chronischen Entzündungen verbunden. Und diese Erkrankung wiederum oder Mechanismen erhöhen Depressionsrisiko, aber auch kognitive Leistungsstörungen und führen umgekehrt, wie umgekehrt Depressionen das Essverhalten negativ beeinflussen kann. Das heißt, vom Therapeutischen her gesagt, haben wir tradierte Ess- und Ernährungsgewohnheiten, die Teil des Lebensstils sind und Vertrautheit und Sicherheit schaffen und so dann oft ein Ventil für eine psychische Entlastung darstellen können. Verankerte Gewohnheiten sind veränderbar, Veränderungen lösen Unsicherheiten aus. Das ist ganz wichtig hier, das auch zu berücksichtigen. Besonders bei bestehenden Belastungen und depressionsfördernden Erkrankungen bedarf es einer großen Anstrengung, den vertrauten Lebensstil aufzugeben. Sie alle kennen Momente, wo Sie das durchaus genießen, in Ihrem vertrauten Umfeld bestimmte Handlungen zu setzen, ob das jetzt Entspannung ist, ob der Sport ist, ob das Essen ist. Ja. Dieses vertraute Gefühl, das tut mir gut, das kenne ich seit immer, das aufzugeben, ist etwas, was meines Erachtens ganz massiv unterschätzt wird. Langfristige Motivation und Lebensstiländerungen sollte weniger durch drohende Gefahren, sondern durch innere Überzeugungen wachsen. Dazu braucht man in der Regel auch Zeit, ja. Und das ist eben das, wo ich meine regulatorische Erschöpfung, ich würde grundsätzlich, ich gehe damit um, dass ich Patienten in der Regel Zeit lasse, überhaupt irgendeinen Schritt zu setzen, sondern sich überhaupt mit diesen Fragen einmal auseinanderzusetzen und dann zum Beispiel zu überlegen, kann ich eine Ernährungsumstellung durchführen, wo ich nicht sofort wieder anfange mit Kalorien. Ja? Aber das ist dann alles ein bisschen viel. Das, was ich mir wünschen würde, dass das mehr in unserer Gesundheitswelt oder im Bereich der Krankenbehandlung beachtet wird, ist eine eher multidisziplinäre Kooperation. Das heißt, dass die einzelnen Fachgruppen hier besser kooperieren. Also das sind die Allgemeinmediziner, die Fachärzte, die dann eben entsprechende ernährungsbedingte Erkrankungen zu behandeln haben. Ich möchte hier ausdrücklich auch auf Fachkräfte der Adipositas-Gesellschaft hinweisen. Selbsthilfegruppen in sehr unterschiedlichen, also aus sehr unterschiedlichen Fachrichtungen heraus und dann Therapeuten, die wirklich diesen Schwerpunkt auch haben, sich mit Übergewicht und Fehlernährungen auseinanderzusetzen. Es gibt ein paar Spezialambulanzen in Österreich oder in Wien, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Die Kapazitäten sind erschreckend gering, wenn ich mir anschaue, wie viele Menschen hier einen Bedarf hätten und wie viele Menschen hier auch wirklich auf einen Platz warten, um eine adäquate Therapie vorfinden zu können. Das heißt, vielleicht sind wir alle bis dahin aufgerufen, interdisziplinär hier gut zu kooperieren, um hier eine bessere Versorgung von Menschen mit ernährungsbedingten Problemen leisten zu können. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und stehe.